Nun möchte ich Sie grüßen. Ich hoffe, dass Sie doch, wenn Sie nicht stehen müssen, einigermaßen angenehm sitzen können. Und je mehr Sie Berührung haben mit Ihrem Nebenmann, das ist so schön, wenn wir verbunden sind als eine Gemeinde und als ein Volk. Wir feiern heute das Dreieinigkeitsfest und wir blicken auf zu unserem Herrn. Ich will loben, Herr, deinen Namen und rühmen dich immer und ewiglich. Wir wollen miteinander ein Loblied und ein Danklied singen. Dir, dir, Jehova, will ich singen, 237, die ersten drei Verse. Beten. Du, unser treuer Gott, wir schämen uns mit unserem müden und schwachen Lob, auch an diesem Morgen. Und wir bitten dich, dass du unser Herz noch viel mehr erfüllst, dass wir deine Spuren und deine großen Gnadengaben auch entdecken. Wir wollen dir danken, für das, was du als Schöpfer unseres Lebens und unserer Welt gegeben hast. Und dann gib uns das Verständnis zu erkennen, was du uns in Jesus Christus an Erlösung schenkst. Und lehre uns das Werk deines Heiligen Geistes, der in uns wohnt und uns zu neuen Menschen macht. Und so gib du jetzt in diesem Gottesdienst, dass wir neu dich erkennen und dir dienen und bereitet werden dir zum Dienst. Wir wollen dir in der Stille all das sagen, was uns ganz persönlich bewegt. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Nun haben wir heute einen besonderen Sonntag. Wir haben Gäste aus Indonesien. Sie wissen vielleicht, dass Indonesien ein Land ist mit 4000 Inseln. Von einer großen Insel Sumatra haben wir drei Gäste da, darunter den Direktor der Bibelschule, wo einheimische Prediger ausgebildet werden, Pak Wagyono, der jetzt zu uns sprechen wird. Er wird übersetzt von Missionar Böker.
Sejak kecil saya telah diajar bahwa Allah itu hanya satu.
Von klein auf hat man mir beigebracht, dass es nur einen Gott gibt.
Tidak boleh tambah dan tidak boleh kurang.
Man darf nichts hinzutun und man darf nichts davon wegnehmen.
Dan tidak mempercayai bahwa Alkitab itu adalah firman Allah.
Und man hat mir beigebracht, dass man auf keinen Fall glauben dürfe, dass die Bibel Gottes Wort sei.
Al-Quran adalah satu-satunya kitab Allah yang dapat dipercaya.
Nur der Koran ist das einzige Wort Gottes, dem man vertrauen kann.
Dan orang Kristen itu orang kafir.
Man hat mir beigebracht, dass die Christen Heiden sind.
Karena makan babi dan barang-barang yang haram.
Weil sie Schweinefleisch essen und andere unreine Dinge tun.
Ajaran ini berkembang dalam hidup saya.
Diese Lehre hat sich weiterentwickelt in meinem Leben.
Dan saya bangga mempunyai agama yang paling benar.
Und ich war stolz darauf, dass ich die beste und wahrste Religion der Welt hatte.
Kami dididik untuk membenci orang Kristen sejak kecil.
Man hat mir von klein auf beigebracht, dass ich die Christen hassen müsse.
Dan kebencian saya memuncak waktu orang Kristen di kota saya mulai berkembang.
Und dieser Hass auf die Christen ist zu einem Höhepunkt gekommen, als die Christen sich in meinem Ort immer mehr entwickelten.
Macam-macam cara saya pakai untuk mengganggu kebaktian rumah tangga orang Kristen.
Auf vielerlei Art und Weise habe ich Hausgottesdienst und Hauskreise der Christen gestört in unserem Ort.
Dan pada hari Natal tahun 58 saya timbul kebencian yang sangat kepada orang Kristen.
Zur Weihnachtszeit 1958 kam mein Hass auf die Christen zu einem gewissen Höhepunkt.
Saya dilarikan dari dalam satu kota kecil sehingga setiap kegiatan orang Kristen dapat saya lihat.
Da ich in einem kleinen Ort aufgewachsen war, wusste ich alles, was die Christen taten.
Pada waktu hari Natal itulah saya memimpin 5 pemuda untuk merusak gereja, menghancurkan kaca-kaca dan merusak pintu.
Damals an jenem Weihnachtsfest habe ich 5 junge andere Moslems mit mir zusammen vereinigt und wir haben die Kirche der Christen dort demoliert. Wir haben Fenster eingeworfen und die Tür zerstört.
Dan saya merasa bangga telah berjasa kepada agama Islam.
Und ich war stolz darauf, dass ich bereits etwas sehr Wichtiges und Wertvolles für meine Religion getan hatte.
Ucapan selamat dan hadiah kami terima pada malam hari itu.
An jenem Abend wurde uns Glück gewünscht und wir bekamen ein Geschenk, dass wir das getan hatten.
Dan satu hari kemudian pendeta datang ke rumah saya.
Am darauffolgenden Tag kam der christliche Pfarrer in mein Haus.
Kami siap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan.
Und wir bereiteten uns schon auf alles Mögliche vor.
Yang tidak dapat saya lupakan ialah wajahnya yang cukup bersinar.
Aber was ich nie vergessen werde, ist das strahlende Gesicht dieses Pfarrers.
Begitu pintu saya buka, dia mengulurkan tangan dan mengatakan, saya memaafkan kesalahan saudara.
Als er in die Tür hineinkam, streckte er die Hand aus und sagte, ich vergebe dir deine Schuld.
Itu tidak saya mengerti.
Das verstand ich nicht.
Kalau saya dihina orang, mesti saya balas.
Bei mir war es so, wenn mich jemand verachtete, dann musste ich ihm das sicher heimzahlen.
Bagaimana orang yang sebenarnya harus mengatukan saya sekarang datang untuk memaafkan?
Wie war es möglich, dass jemand, der mich eigentlich anklagen müsste, nun herkam und mir vergab?
Dalam percakapan saya tanya rahasianya.
Im Gespräch fragte ich ihn nach seinem Geheimnis.
Ia mengatakan bahwa saya dapat berbuat demikian karena Kristus ada dalam hidup saya.
Und er sagte mir, das kann ich nur tun, weil Jesus Christus in meinem Herzen ist.
Dan saya tidak percaya bagaimana seorang nabi bisa tinggal dalam hati manusia.
Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie ist es möglich, dass ein Prophet im Herzen eines Menschen wohnt.
Kami menyebut Kristus adalah Nabi Isa.
Denn wir nennen Jesus Christus den Propheten Isa.
Dan dia meminta saya supaya mempelajari Alkitab dengan tidak mencurigai lebih dahulu.
Und der Pfarrer bat mich, studiere doch einmal die Bibel ohne irgendwelche Vorurteile.
3 tahun saya membandingkan Al-Quran dan Alkitab.
3 Jahre lang verglich ich die Bibel mit dem Koran.
Yang tidak bisa saya terima ialah bagaimana Allah bisa menjadi Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Was mir nicht in den Kopf wollte war, wie ist es möglich, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist?
Itu tidak bisa dimengerti dengan akal saya.
Das konnte ich mit meinem Verstand nicht kapieren.
Ayat demi ayat saya perbandingkan.
Vers um Vers verglich ich Bibel mit dem Koran.
Sampai pada satu malam saya membaca Injil Yohanes pasal 15.
Eines Abends las ich im Johannesevangelium im Kapitel 15.
Jika aku di dalam kamu dan kamu dalam aku, mintalah di dalam namaku.
Wo Jesus sagt, wenn ich in euch bin und ihr in mir, dann bittet was ihr wollt in meinem Namen.
Dan itu sangat mengganggu pikiran saya.
Und das ließ mich nicht in Ruhe.
Karena tidak mungkin Muhammad berkata demikian dalam Al-Quran.
Denn es war unmöglich, dass Muhammad so etwas im Koran gesagt hätte.
Sekarang kami mempunyai kewajiban untuk mendoakan dia.
Denn bis heute müssen wir Moslems für Mohammed beten.
Allahumma salli wa ali ala sayyidina Muhammad.
Das ist ein arabischer Satz.
Artinya ya Tuhan berilah keselamatan kepada nabi kami Muhammad dan keluarganya.
Wir müssen jeden Tag beten, O Allah, gib doch dem Propheten Mohammed und seiner Familie die Rettung, rette ihn.
Itu kami,
gib ihm Heil.
Itu kami kerjakan setiap kami habis sembahyang.
Jedes Mal, wenn wir beten, müssen wir unser Gebet mit diesem Gebet und der Fürbitte für den Propheten Mohammed abschließen.
Kalau Nabi besar masih harus saya doakan, siapa yang mendoakan saya nanti?
Und ich fragte mich, wie ist das eigentlich, wenn ich noch für so einen großen Propheten beten muss, wer betet dann eigentlich für mich?
Dan itu saya bandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus, mintalah di dalam namaku.
Und dann verglich ich das, was Jesus sagte, mit dem, was Jesus sagte, nämlich bittet in meinem Namen.
Tahun 61 saya mengambil satu keputusan.
Im Jahre 1961 traf ich eine wichtige Entscheidung.
Itu tidak gampang karena saya akan menghadapi banyak kesulitan.
Und das war nicht einfach, denn ich wusste, jetzt habe ich sicher mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Dan saya kembali ke kota saya dan minta supaya pendeta menyiapkan saya untuk dibaptis.
Ich kam zurück in meinen Ort und bat den Pfarrer, mich doch vorzubereiten auf die Taufe.
Saya dipeluk dan dicium oleh pendeta saya.
Der Pfarrer umarmte mich und küsste mich.
3 tahun saya mendoakan supaya Tuhan membuka hati saudara.
Und er sagte, ich habe 3 Jahre lang drum gebetet, dass Gott dein Herz öffnen möchte.
Pada waktu hari Pentakosta tahun 61 saya dibaptis dan banyak air mata jatuh dalam gereja itu.
Zum Pfingstfest im Jahre 1961 wurde ich in der Kirche meines Ortes getauft und viele Leute vergossen Tränen.
Dan saya merasakan betapa Tuhan sangat baik bagi saya.
Und ich habe empfunden und erfahren, wie gut der Herr zu mir war.
1 tahun saya disembunyikan di rumah seorang pendeta di Surabaya.
Ein Jahr lang wurde ich im Hause eines Pfarrers in Surabaya versteckt.
Karena mau dibunuh.
Denn man wollte mich umbringen.
Pendeta itu mengajar saya lebih dalam lagi.
Dieser Pfarrer hat mich noch tiefer ins Wort Gottes hineingeführt.
Sekarang tidak ada kesulitan bagi saya menerangkan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Heute gibt es für mich keine Schwierigkeit mehr zu erklären, warum es Vater, Sohn und Heiliger Geist gibt.
Betapa murahnya Tuhan memelihara anak-anaknya.
Und ich habe erfahren, mit welcher Güte und Fürsorge der Vater im Himmel für seine Kinder sorgt.
Sebagai Bapa, ia memelihara dan melindungi.
Als Vater erhält er und beschützt er.
Sebagai Allah Anak, dia menyelamatkan dan menyertai.
Als Sohn, als Jesus Christus, rettet er uns.
Sebagai Allah Roh Kudus, dia mengemudikan dan menyucikan hidup kita.
Und als Heiliger Geist führt und reinigt er unser Leben.
Saya bersyukur menjadi orang Kristen.
Ich habe Gott gedankt, dass ich ein Christ werden durfte.
Karena dilindungi, disertai dan dikemudikan oleh Allah.
Da ich jetzt vom Vater beschützt werde, von Jesus Christus begleitet werde und durch den Heiligen Geist in meinem Herzen geführt werde.
Persoalan yang paling berat ialah teman saya meminta saya makan babi.
Das Schlimmste für mich war, dass meine Freunde jetzt von mir erbaten, dass ich doch auch Schweinefleisch essen sollte.
Kami tahu bahwa dalam agama Islam babi itu diciptakan untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam bahtera Nabi Nuh.
Im Islam lernen wir, dass Gott das Schwein schuf, damit es in der Arche Noah den Schmutz der anderen, der Menschen und der Tiere essen und vernichten sollte.
Dan teman saya menyuruh, cobalah sedikit saja.
Und mein Freund sagte mir, versuch doch nur ein bisschen.
Dan saya mulai berdoa, ya Tuhan, jaga jangan sampai saya muntah.
Und ich bat, Herr, hilf mir, dass ich mich nicht erbrechen muss.
Ternyata tidak apa-apa sampai sekarang.
Und es stellte sich raus, es machte mir gar nichts. Bis heute kann ich Schweinefleisch essen.
Kami tidak hanya berhenti menjadi orang Kristen.
Aber ich bin nicht nur Christ geworden.
Saya menyerahkan diri untuk menjadi hambanya.
Ich habe mich dem Herrn übergeben, um sein Diener zu werden.
Dan melayani di daerah Islam di mana banyak orang yang benci kepada Tuhan Yesus seperti saya dulu.
Und heute kann ich in einem ganz islamischen Gebiet, wo die Menschen Jesus Christus hassen, so wie ich früher, dort kann ich jetzt Jesus dienen.
Dan saya bersyukur diperkenankan Tuhan dipakai menjadi alatnya.
Und ich danke dem Herrn, dass er es mir erlaubt hat, sein Werkzeug zu sein in dieser Gegend.
Dan saya menguji sampai sejauh mana dasar iman orang Islam itu setelah jadi Kristen.
Und ich habe in den letzten Jahren einmal versucht zu prüfen, wie tief geht eigentlich die Überzeugung der Moslems in unserer Gegend.
Mati saya suruh makan daging babi. Saya suruh makan babi.
Ich habe ihnen gesagt, ess doch mal Schweinefleisch.
Itu tanda perceraian dengan agama yang lama.
Denn wer Schweinefleisch isst, zeigt damit, dass er seine eigene Religion verleugnet hat.
Karena sendiri saya mengalami betapa beratnya harus makan babi itu.
Denn ich habe selber erfahren, wie schwer es für einen Muslim ist, Schweinefleisch zu essen.
Syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan dan mengasihi saya.
Ich preise den Herrn, der mich geliebt hat und mich gerettet hat.
Doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh.
Das Gebet, das aus einem aufrichtigen Herzen aufstieg zu Gott.
Membaca firman Tuhan dengan kerendahan hati.
Und das Lesen des Wortes Gottes in einer demütigen Haltung.
Berani mengambil risiko untuk menerima Kristus.
Auch die Einstellung, dass wir bereit sind, mutig Risiko für uns, ein Risiko auf uns zu nehmen, um Jesu Christi willen.
Menjadi pelajaran yang berharga dalam hidup saya.
Das ist für mich eine ganz wertvolle Lektion in meinem Leben geworden.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Für Gott ist nichts unmöglich.
Dan tidak ada barang yang sukar bagi Tuhan.
Und für Gott ist nichts zu schwierig.
Bagi Tuhan hati manusia sama saja.
Für Gott ist das Herz des Menschen in aller Welt das Gleiche. Danke.
Wie freuen wir uns über so ein Zeugnis, wenn es zu uns zurückkommt und Menschen bekennen, wie sie Jesus gefunden haben. Es ist ja gegenwärtig bewegend, wie unter dieser fanatischen Muslimbevölkerung von Sumatra. Eine Fülle neuer Gemeinden entstehen. Man darf über diese Vorgänge nur wenig veröffentlichen, weil man sofort eigentlich nur Verfolgung verstärkt. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie in Ihrer Fürbitte an die vielen einheimischen Evangelisten, Prediger und Missionare denken, die unter der großen Bevölkerung oft alleinstehend für Jesus ihren Dienst tun. Und ihn bekennen und seine Wunder erfahren. Und wenn sie es nur anspornt, dass sie umso treuer diesen Dienst tun. Wir danken Ihnen sehr für diesen Dienst und für Ihr Dabeisein heute und für dieses Zeugnis, das Sie uns gegeben haben. Wir wollen nun dieses Lied singen von der Geborgenheit in Jesus Christus ist Gott. Für mich so trete gleich alles wider mich. 250, Vers 1 bis 3.
Thank you.
Keiner von Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, wird wohl von so einem Lied unberührt bleiben, wenn man das singt. Aber ob Sie das wirklich so dann umsetzen können in Ihre Nöte und Ängste hinein, der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Oder gründen Sie auf Ihrer Gesundheit, auf Ihrem Wohlergehen? Wir wollen ja den Römerbrief miteinander durcharbeiten. Das ist etwas hochgestochen, denn wir können das auch hier nur mit ein paar Schwerpunkten tun. Aber das ist gut, wenn wir zurückgreifen auf das, was Luther in der Vorrede zum Römerbrief nennt, das Kurzgefasste der christlichen Lehre, was hier im Römerbrief steht. Römer 3. Nehmen Sie Ihre Bibeln zur Hand, wollen das ganze Kapitel lesen. Es geht hier zuerst um die Frage, lohnt es sich überhaupt, Jude zu sein? Haben die Juden einen Vorzug vor den anderen Heiden? In den ausgelegten Bibeln ist es Seite 160 im Neuen Testament, Römerbrief Kapitel 3. Was haben dann die Juden noch für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Viel, in jeder Hinsicht. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Keineswegs. Gott bleibt wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner, wie geschrieben steht, damit du Gott recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellt, was sollen wir dann sagen? Ist Gott nicht ungerecht, wenn er seinen Zorn walten lässt? Ich rede nach menschlicher Weise. Gewiss nicht. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Unwahrhaftigkeit umso herrlicher wird zu seiner Ehre, warum sollte ich dann noch als ein Sünder gerichtet werden? Für die, die nicht ganz in der Bibel zu Hause sind, ist das immer schwer zu verstehen. Darf ich hier schon mal gleich intervenieren und Ihnen helfen? Es geht einfach um die Frage, Paulus bestreitet ja, dass die Juden durch ihren Gesetzesgehorsam mit Gott in Ordnung sind. Aber jetzt argumentiert er, weil dann viele sagen, da kann ich doch nichts dafür, dann ist ja Gott selber schuld. Er sagt, nein, sondern auch mit einer Sünde, mit einem Unrecht, zeigst du nur, wie gerecht Gott ist. Das ist eine alte Diskussion, die Sie kennen aus jedem Bibelkreis, dass man das immer auf Gott schiebt. Warum hat Gott mich so geschaffen? Das ist ja Gottes Art, wenn ich schon sündige. Gilt dann am Ende das, was einige uns in den Mund legen, um uns zu verleumden? Lasst uns das Böse tun, damit das Gute kommt. Die uns das unterstellen, werden zu Recht verdammt. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass Juden wie Hellenisten, also die ganze von der griechischen Kultur geprägten Leute, unter der Sünde sind, wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll von Flüchen und bitteren Worten. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. So aktuell kann Paulus reden, wie wenn er die Friedensbewegung kennt. Keiner weiß doch den Weg, so viel man davon redet. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das ist Da sagt es, denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft wird und alle vor Gott schuldig, alle Welt vor Gott schuldig dasteht, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann, denn durch das Gesetz kommt es zur Erkenntnis der Sünde. Nun aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die aus dem Glauben an Jesus Christus kommt und allen zuteil wird, die glauben. Denn es gibt hier keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Denn Gott hat für den Glauben, den hat Gott für den Glauben als Sühne hingestellt in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher in der Zeit seiner Geduld begangen wurden, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und den gerecht macht, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens, denn wir sind überzeugt, dass der Mensch gerecht wird ohne die Werke des Gesetzes, allein durch den Glauben. Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, sicher, auch der Heiden. Denn es ist der eine Gott, der die Juden gerecht macht aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Wie? Heben wir denn das Gesetz durch den Glauben auf? Keineswegs, sondern wir richten das Gesetz auf. Herr, wir bedürfen deines Heiligen Geistes, um dein Wort zu verstehen. Amen. Die Wogen der Erregung gehen ja noch hoch über den riesigen Schwindel, den sich da der Stern geleistet hat. Dass da also Fälscher sind, aber wir Stuttgarter müssen uns ja mitschämen, dass das in unserer Vaterstadt geschehen ist, dass da einer sich hinsetzen kann und mit seinem Füller ganz friedlich die Schrift des großen Adolf Hitler noch einmal nachzeichnet und dem alle seine eigenen Gedanken unterschiebt, ist ja schon ein dickes Stück der Fälscherkunst. Aber wenn wir uns so erregen, dann muss ich schon sagen, was in unserer evangelischen Kirche abläuft, soll ich es auch Fälschung nennen? Wahrscheinlich geht es da nicht um Millionen. Vielleicht spielt da viel Tölpelhaftigkeit, ja Dummheit, mit eine Rolle. Aber ich wollte Sie heute Morgen einmal hineinführen in eine Fälscherwerkstatt. Denn dieser Römerbrief ist der Mittelpunkt unseres evangelischen Glaubens, unseres biblischen Evangeliums, und wir erleben, wie wesentliche Stücke dieser Botschaft, die wir dort hören und lesen, in unseren Tagen verdreht wird. Und es werden, und das ist das Tückische, die gleichen Bögchen und Häkchen benutzt und die gleichen Schriftzeichen, ja sogar die gleichen Worte. Und es wird etwas ganz anderes damit unterlegt, etwas, was man heute sowohl dem großen Reformator unterschieben will, wie dem großen Apostel Paulus, wie dem ganzen Evangelium. Und darum erlauben Sie mir, dass ich Ihnen die drei Gaunerstücke heute einmal vorführe, die wir da im Römerbrief vorfinden. Das erste, was ich unterschreiben will: Wir sind allzumal Sünder. Da steht im Vers 23 in unserer modernen Übersetzung, heißt es etwas anders. Alle haben gesündigt. Wie oft wird in unseren Tagen dieses Wort gebraucht? Man kann das immer wieder hören als die große Entschuldigung. Wenn einer betroffen ist über seine Fehler und seine Versäumnisse vor Gott und keine Ruhe und keinen Frieden mehr findet und dann sich plötzlich zu einem anderen Mitchristen wendet und sagt, du hilf mir, ich habe in meinem Leben etwas ganz Übles getan. Gott deckt ihm die Schuld auf und erkennt seine miese und böse Art und er sucht Frieden mit Gott. dann kann man das so oft hören, beruhigend und besänftigend. Du, wir sind allzumal Sünder, reg dich doch nicht auf. Wir stehen in einer großen Solidargemeinschaft der Sünder. Das ist menschlich und gehört ganz normal dazu unter uns, dass wir Versäumnisse haben in unserem Leben und dass wir versagen und sündig sind. Jetzt möchte ich so sagen, wenn's bei der Zeitschrift um 10 Millionen ging und um die Irreführung von Menschen, dann ist das alles noch harmlos gegenüber der Irreführung, die hier mit einem Wort des Apostel Paulus geschieht. Denn hier ist dieses Wort überhaupt nie mit einem Hauch der Leichtfertigkeit gesprochen, als ob das verharmlost werden soll. Naja, wir sind eben alles fehlsame Leute. Sondern bei dem Apostel Paulus war doch das Gewissen geweckt. Er war erschrocken. Viele seiner jüdischen Volksgenossen kannten das gar nicht. Und jetzt darf ich das übersetzen, dann merken Sie plötzlich, wie aktuell dieser Römerbrief ist. Und dann müssen Sie ihn nochmal und nochmal und nochmal lesen für sich zu Hause. Ich habe Ihnen ja gleich am Anfang gesagt, dass das auch in der Vorrede Luther steht, dass Sie ihn täglich durch Ihren Kopf gehen lassen müssen. Denn der Paulus redet ja vom Judentum, aber das heißt doch, so viele seiner Volksgenossen haben gesagt, ich bin doch Jude. Ich bin doch durch den Brauch der Beschneidung Glied des auserwählten Gottesvolkes. So wie wir uns trösten und sagen, ich bin doch Mitglied der Kirche, ich bin doch christlich getauft, was kann mir denn noch passieren? Und jetzt nimmt gerade Paulus diesen so gleichgültigen Leuten einfach die Decke von den Augen weg und sagt, seht ihr's denn nicht, wie in eurem Leben Sünde sich auf Sünde häuft? Und es ist nur eine schlimme Sache, wenn wir heute im Zeichen der Reformation und des großen Evangeliums Sünde verharmlosen und so tun, als ob das nicht tragisch wäre, wenn wir in unklaren Verhältnissen vor Gott leben. Das hat doch gerade den Paulus umgetrieben. Und er will sagen, wir haben jetzt sogar bei Gott jedes Recht verspielt, obwohl wir als Glieder des Gottesvolkes eigentlich stolz darauf sein könnten, was Gott uns gegeben hat. Ich will das auch nicht gering achten, was wir als christlich getaufte evangelische Bürger von Gott verliehen bekommen haben in einer bald 2000-jährigen Geschichte. Man kann sich unsere abendländische Musik und Kunst, unsere Bildung und unsere Wissenschaften überhaupt nicht vorstellen, ohne den großen Einfluss des christlichen Glaubens. Aber Paulus setzt an und sagt, aber wenn das bei dir nur dazu führt, dass du auch im Ungehorsam lebst und dass du auch die Gebote Gottes übertrittst, dann bist du ein Schuldiger. Und dann führt er das noch einmal so konkret hier auf und nennt das mit Namen und zeigt das ganz konkret. Da ist keiner, der Gutes tut. Wir sind alle Leute, die am heutigen Morgen uns um eine Sache vor allem anderen bekümmern müssen. Wie kommt unser Leben mit Gott in Ordnung? Er spricht von der Not unserer Zunge, dass unser Mund wie ein Schlund ist, ein Rachen, aus dem das Otterngift spritzt, das andere verwundet. Wir tun alles so von unserem christlichen Wohlanständigsein. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Wir haben doch unser Ich nur dauernd im Sinn. Wir fragen doch gar nicht, was Gott wirklich will. Wo steht denn bei einem von euch Gott wirklich an erster Stelle, dass er über uns bestimmen kann? Ihre Wege sind lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Sie reden über den Frieden, sie kämpfen vom Frieden, aber sie können ihn nicht gehen. Und darum führt uns Paulus an diese Stelle, wo das aufbricht. Und sagen Sie das nie mehr, dass das heute nicht die Not wäre unserer Zeit. Das ist die Not unserer Welt, an der sie leidet. dass Menschen von Gott weglaufen und seine Ordnung verlieren und den Frieden Gottes nicht mehr haben. Paulus ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, als er Christus begegnet ist vor Damaskus. Es ist eine schlimme Sache, wenn dieser Satz verdreht wird in der Pfälzerwerkstatt. Wir sind allzumal Sünder. Aber nun einen zweiten Satz. Der steht so wörtlich nicht da, aber den hört man auch dauernd als das reformatorische Evangelium. Wir können ja gar nichts machen. Da entsteht der Eindruck, der fast zum typischen Bild eines evangelischen Christen gehört. Ja, wir Evangelischen, wir halten ja nichts von den Werken. Wir leben ganz vom Glauben und dann ist das wie beim Lotto. Irgendwo trifft es einen und den anderen trifft es nicht. Und die Leute sagen, ja, also ich kann nichts machen, ob Gott mich erwählt hat, ob Gott mich lieb hat, ob Gott mir vergeben hat. Ich hoffe es vielleicht. Das ist ja irgendwo eine Gnade und über die Gnade kann man ja nicht verfügen. Ein ganz übler Missbrauch, der hier geschieht mit dem Wort der Werke und dem Wort ohne Verdienst werden wir gerecht. Das stimmt. Vor Gott kann keiner prahlen und keiner sich rühmen. Und wenn Sie 50 oder 60 Jahre Ihres Lebens treu dem Herrn gedient haben und sich rüsten, vor den Thron Gottes zu treten, dann können Sie sich nur die Tränen aus den Augen reiben und sagen, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Ja, ohne Verdienst. Wir können gar nichts tun. Aber jetzt wird das missbraucht und rumgedreht. Und das wird so getan, wie wenn ein Mensch nichts tun könnte, um dieses Heil zu ergreifen, dass ihm die Gnade und Barmherzigkeit Gottes widerfährt. Der Paulus hat einen Eifer gehabt, durch die Städte und Länder zu reisen, um Menschen hinzuführen zum Glauben an Jesus Christus. Und er war ein Evangelist sondergleichen. Und er hat die Menschen aufgerufen und gesagt, ihr müsst es packen, im Glauben Ja dazu sagen und euch überschreiben mit Haut und Haar. Und er spricht von seinem eigenen Christenleben. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möchte. Nicht, ob das etwas wäre, auf das ich mir etwas einbilden könnte, sondern ob ich es gewinne, ob ich es bekomme. Ich las vor ein paar Tagen die Geschichte von einem alten, eigenbrötlerischen Straßenevangelisten in Edinburgh aus dem letzten Jahrhundert, Robert Flockert. Er hat sich in den Abendstunden an die Straßenecken hingestellt und hat versucht, Menschen hinzuführen zum Glauben an Jesus Christus. Hat viel Spott geerntet und wenig interessierten sich für seine Botschaft. Und eines Abends besuchte ein Freund den Evangelisten und er kam ins Haus und es gab damals nicht diese Treppenhausbeleuchtung, der stolpert die drei Treppen hoch bis zu dem Zimmer und klopft und er hört da drin, wie im Dunkeln einer betet. Herr, um diese Stadt bitte ich dich. Du kannst diese Menschen nicht verloren gehen lassen. Dann merkte er drin, das war der Robert Flockert, dass ein Besucher kam und er zündet eine Kerze an. Sie begrüßen sich, der Evangelist macht sich bald wieder auf in die Straßen. Das Bild eines dieser Boten Jesu, wo sie nun leben, in Sumatra oder England oder Deutschland, Menschen, die sagen, wir müssen etwas tun, damit Menschen das Evangelium hören. Sie dürfen nicht dauernd sagen, die Reformation war dagegen, dass man was tut. Nein, gegen den Stolz war sie. Und Paulus sagt, man kann sich vor Gott nicht rühmen. Gott nimmt uns den Stolz weg. Und wenn es Christen gibt, die meinen, sie hätten in ihrem Leben nur eine Sekunde die Gnade Jesu nicht nötig, auch nach ihrer Bekehrung. Das sind solche Traumwandler, solche Leute, die fern sind von der Realität, wo man nur wünschen will, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Ein wunderbares Wort, wir werden ohne Verdienst gerecht. Ich muss mich nicht erst verquetschen und Gott sucht nicht, wie ich jetzt herkomme, sondern er will mir jetzt, so wie ich bin, seinen ganzen Frieden zuwenden. Aber nur noch das dritte Gaunerstückchen. Wir werden durch den Glauben gerecht. Ja, sagen Sie, was ist daran denn gefälscht? Wir hören das immer wieder in unseren Tagen, auf den Glauben kommt es an, durch den Glauben werden wir gerecht. Ich meine manchmal so viel Irreführung wie in unseren Tagen, an diesem wichtigen Stück unseres Glaubens, hat es noch kaum geben können in den vorangegangenen Jahrhunderten. Welchen Glauben meinen wir eigentlich? Durch welchen Glauben werden wir gerecht? Sicher, das hat Paulus geschrieben, wir werden durch den Glauben gerecht. Er hat nie damit rechnen können, dass jemand dies in einer solchen Weise missbraucht, indem man ein paar Luthersätze aus dem Zusammenhang reißt und dann sagt, es kommt eben auf den Glauben an. Und dann Leute sagen, ach wisst ihr, ein Glaube haben wir alle, Moslems oder Hindu oder man braucht halt seinen Glauben, nicht? Wenn man im Krankenhaus steht und fragt, wie wird es wohl gehen, sagt der Arzt, weiß auch nicht, aber man darf eben den Glauben nie verlieren. Der Glaube an das Gesundwerden meint man natürlich damit. Es ist längst in unserer Christenheit nicht mehr klar, dass wir nicht durch den Glauben gerecht werden, sondern durch Jesus. Der für meine Sünden starb, der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Der Glaube ist nur das Instrument, nur der Kanal, nur die Röhre, durch die mir das zufließt. Und ich kann Sie nur anflehen, gründen Sie Ihre Gewissheit, Ihren Frieden nie auf Ihren Glauben, der schwankt schlimmer als ein Grashalm. Und wenn in unseren Tagen die vielen Themen heißt, Glauben, wie macht man das? Habe ich einen Glauben? Ich habe meine Glaubenszweifel. Da wird alles psychologisiert und ins Fühlbare hineingedrängt. Umgekehrt will ich Ihnen sagen, blicken Sie nicht auf Ihren Glauben, blicken Sie aufs Kreuz Jesu. Er ist zum Sühnopfer für uns geworden. Ihn hat Gott dahingestellt zum Erweis seiner Gerechtigkeit, Vers 25, als Sühne hingestellt. Dass es Sühne gibt für Schuld, für massive Schuld, das ist abhängig durch den Tod Jesu am Kreuz. Und wo das Sühnopfer Jesu am Kreuz nicht im Mittelpunkt des Glaubens steht, ist die christliche Glaubens- und Denkungsart zerstört und aufgelöst. Wenn Sie nur Glauben haben wie ein Senfkorn, haben Sie alles, den ganzen Frieden Gottes. Es gibt keinen perfekten Glauben, es gibt nur einen angefochtenen Glauben, einen umkämpften Glauben. Der Prediger Spurgeon gebraucht an dieser Stelle in seinem unvergleichlichen Büchlein ganz aus Gnaden das Bild von den Telefondrähten und sagt, ein ganz dünner Telefondraht, aber man kann eine Fülle von Telefongesprächen durchführen. Wenn der noch gewusst hat, wenn mal das Glasfaserkabel kommt, oder dass man drahtlos gar noch telefonieren kann, so will ich sein Bild noch weiterführen. Und wenn man nichts sieht von deinem Glauben, sieh auf das Kreuz Jesu, glaube nur. Du kannst nicht glauben, du darfst glauben. Und er vergibt dir. Und nun will ich es Ihnen zusprechen, was in Ihrem Leben an Schuld ist. An offenbarer und massiver Sünde gegen den heiligen, lebendigen Gott, wo Sie seine Gebote mit Füßen getreten haben, heimlich oder bewusst und absichtlich, ob das in Ihrer Kinder- oder Jugendzeit weit zurückliegt, ob das in Ihrem ledigen Stand ist oder in Ihrem Ehestand, was an Sünde sich in Ihrem Leben aufgehäuft hat, will jetzt Ihnen heute, jetzt Jesus wegnehmen, weil er Sühne sein will, den Weg für Sie frei machen zu Gott. Und wenn Sie Gott jahrelang gelästert haben, wenn Sie ihn verflucht haben und wenn Sie sich mit Blut dem Teufel überschrieben haben, er ist Sühne für Ihre Schuld. Und es gibt keine Schuld, für die seine Sühne nicht stark genug wäre. Und wenn es Ihnen Spaß macht, dennoch eine Sache herauszusuchen, wo Sie wieder grübeln und fragen, ob es vielleicht doch nicht wirkt. Er spricht es Ihnen zu, dass er Sühne sein will. Dass er die Sünden vergibt. Und dann müssen Sie das nachlesen im Wort Gottes. Wie das schon die Propheten von Ferne gesehen haben. Du wirfst alle deine Sünden hinter mich zurück. Deiner Sünden soll nicht mehr gedacht werden. Oder dann, wie es der Apostel Johannes sagt, das Blut Jesu Christi macht dich rein von aller Sünde. Nicht, weil es jetzt der Priester sagt, der den schwarzen Frack anhat auf der Kanzel. Nicht, weil mir es im Abendmahl zugesprochen worden wäre, sondern weil es am Kreuz Jesu verbürgt ist. Das ist der Grund, da ich mich gründe. Einen anderen Grund gibt es nicht. Wir werden nicht durch den Glauben gerecht. Das ist nur die Röhre. Werden durch Jesus gerecht. Sie sollen gerecht sein. Das ist Gottes Sorge. Sie können heute hindurchtreten, dass Gott sie an sich zieht, dann sein Herz drückt und sagt nichts mehr von dem Alten. Und er wirft all das Belastende und Anklagende, das Schmutzige in des Meeres Tiefe, wo es niemand mehr vorholen kann. Und nun will der Herr nur, dass Sie sagen, Amen, Herr, Amen, ja. Ich glaube keinem Mensch, ich bin ein Skeptiker, aber dir traue ich. Dein Blut ist das stärkste Wort. An das will ich mich halten. Amen. Und nun singen wir vom Lied 250, die Verse 5 und 6. Beten. Du treuer Heiland und Herr Jesus Christus, wir beugen uns tief auch vor der Oberflächlichkeit, mit der wir immer wieder die Frage nach der Schuld vor dir weggeschoben haben, wie wir uns nur an Mitmenschen orientieren und uns einschätzen an anderen, wie wir vor dir wohl dastehen. Und dabei bricht das doch alles immer wieder auf in der Tiefe unseres Herzens, in den großen Ängsten, dass wir spüren, dass wir ins Bodenlose fallen und dass uns dein Friede nicht tröstet. Da wollen wir jetzt alles ablegen vor dir und Schuld und Sünde beim Namen nennen. Das war nicht recht. Du kennst auch die Fülle der heimlichen und uns jetzt auch verborgenen Dinge, die uns belasten. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, aber auch die des heutigen Tages. Und dann wollen wir aufschauen zu dir und dir danken, dass du zudeckst und auslöscht vollkommen, ganz. und wir mit Mut und Zuversicht hineingehen können in diese Welt und uns niemand, kein Mensch und keine Macht der Welt mehr, uns deinen Frieden rauben kann. Gib jedem von uns diese Gewissheit. Stärke du unseren schwachen Glauben und mach ihn fest, dass er Frucht bringen kann und auch Zeichen tut in dieser Welt. Wollen dich jetzt auch besonders bitten für die weltweite Christenheit, für die Schwestern und Brüder in Südsumatra. Du kennst auch heute Morgen die, die auf ganz einsamen Posten stehen, die Bedrängten, die leiden um deines Namens willen. Du kennst die Schmerzen und die Schmach, aber mach du deine Kinder fröhlich und mutig, dass sie umso unerschrockener von dir reden und Zeugnis geben. Und dann brich du auch diese harten Herzen der Moslems auf, dass sie deine Liebe erfahren. Und gib den Boten solche Liebe ins Herz, dass sie zeugnishaft deine Liebe weitertragen können. Und stärke auch uns an unserem Platz, dass wir von dir reden und dich bekennen vor allen Menschen. Nun wollen wir auch einschließen alle die, die krank sind, die nicht unter uns sein können, unsere Alten, dass du sie grüßt und ihnen deinen Frieden bringst. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir noch den Freudenvers singen am Schluss des Liedes, Vers 13 vom Lied 250. Heute Nachmittag wieder in den Park gehen und dort missionarische Freiversammlung halten von 5 bis 6 Uhr und treffen uns pünktlich um 5 fangen wir schon an am Bahnhofsturm auf dieser Seite, also wo es in die Park an die mittleren Parkanlagen, na was sind das, mittlere Parkanlagen hineingeht. Bei der Unterführung aus der Klettpassage auf der Turmseite fangen wir um 5 an. Kommen Sie bitte etwas früher. Wir sind dankbar, auch wenn Sie nicht singen können, dann sind wir dankbar, wenn Sie Traktate verteilen, auch Gespräche führen. Es geht uns allen so, dass man denkt, soll man es noch machen? Und ist das noch nötig? Man ist ja auch nicht gerade ohne Arbeit und hat ja sonst eine Menge zu tun. Heute ist ein freier Tag. Ich habe gedacht, nun gut, es regnet, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, der Herr hat besseres Wetter geschenkt. Nur wenn Dauerregen ist um 17 Uhr, durch Schauer, die kommen vom Feind, da lassen wir uns nicht abhalten. Aber bei Dauerregen, da ist noch was anderes. Da sind keine Leute da, das ist der Grund. Aber sonst, wenn Sie mitgehen, tun Sie uns einen Dienst. Und es stärkt uns auch, wenn wir eine große Gruppe sind. Wir hatten manchmal auch schon turbulente Auftritte durch manche Störer. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie auch nur betend dabei sind. Wir wollen Menschen einladen, Menschen, die das Evangelium nicht hören. Das heißt nicht, lade die Leute in eure Kirche ein im Missionsbefehl, sondern geht hin, da wo die Menschen sind. Donnerstag ist die Hofackerkonferenz. Dass Sie davon wissen, wir predigen Jesus Christus, den Gekreuzigten, wo es wieder um das Thema geht. Laden Sie gezielt Christen ein, wo Sie glauben, das haben die nicht begriffen, dass das der springende Punkt im christlichen Glauben ist. Hinten liegen noch genügend Handzettel, auch ein paar Plakate, liegen auch noch Plakate für dieses Konzert am nächsten Sonntag in der Liederhalle. Trotz dieser Konferenz am Donnerstag haben wir am Dienstag normal Bibeltraining und Altenclub, Seniorendienstag. Hinten liegen noch Briefe auf vom Willi Ehret, wer die mitnehmen will, auf gelbe Blätter. Dann liegt an ihrem Platz das Blatt von Licht im Osten, wo ich selber mitarbeite, und ein Blatt über Hilfen zur Bibelarbeit. Sie müssen noch ganz anders ins Wort hinein. Da hilft das Ihnen, wenn Sie sich entscheiden, ich will da anfangen, konkret mit einer Erklärungsbibel oder mit einer Auslegungshilfe, mir ein Stück um Stück biblische Bücher zu erarbeiten. Wir haben am Ausgang ein Büchlein von Fritz Grünzweig über den Heiligen Geist. Das ist herausgewachsen aus Bibelstunden, die er bei uns in der Gemeinde gehalten hat. Wir sind mitschuldig, dass das Büchlein entstanden ist. Ich halte das für so wesentlich, weil so viele Fragen kommen. Da kam ja in der Konfirmation wieder der Störer rein gerannt nach der Predigt und wollte da seine Botschaft loswerden, die er direkt vom Heiligen Geist gekriegt hat. Es gibt heute so viele Spinner, die rumrennen und sagen, ich habe den Heiligen Geist. Sie müssen sich orientieren, was die Bibel davon sagt, nicht was Spinner davon sagen. Und dann müssen Sie wissen, was die Schrift sagt und müssen Sie gewiss werden. Wir wollen uns hier keine Unklarheit leisten auf wichtigen Gebieten. Sie können ohne die Gabe des Heiligen Geistes kein Christ sein. Sie brauchen die Fülle des Geistes. Unser Opfer heute ist für die Arbeit des weltweiten Evangelisationskreuzzuges. Die arbeiten dort Bruder Böker und wir wollen auch für diese Arbeit beten, die dort geschieht, in ganz Indonesien, auch in der Bibelschule Batu. Vielen Dank für alle Gaben. Getraut werden am nächsten Samstag um 13.30 Uhr Walter Weibland, Diplom-Ingenieur, Hasenbergstraße 72, und Franziska Tietje, Kinderkrankenschwester aus Stuttgart 70, Kiesstraße 7. Verstorben und bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Anneliese Ronald, 88 Jahre, Wächterstraße 5. Wir hörten dort das Wort, wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Nun, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.